Willkommen zu einer neuen Folge von Forza, dem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick, und ich bin auch heute wieder mit dem Lukas Werder, Blick Fußballreporter. Wir sind zusammen in Oslo, Norwegen, jeweils da in unserem schönen altmodischen Hotelzimmer. Lukas, wie geht's?
Mir geht's gut. Durch das, dass der Match relativ früh war für ein Nazi-Spiel, also die Nacht nach einem Nazi-Spiel, relativ viel geschlafen. Und von dem her bin ich bereit, dass wir jetzt können diskutieren und sie, glaube ich, ein paar Sachen müssen besprechen.
Ja, eigentlich hätten wir jetzt mal zuerst über Schweiz-Norwegen oder Norwegen-Schweiz können reden. Ich glaube, es hat sich aber in der letzten Stunde das Thema aufgedrängt, wo wir noch dringender mal schnell müssen besprechen. Italien ist das dritte Mal in Folge nicht an einer Weltmeisterschaft, haben letzte Nacht im Penaltyschiessen gegen Bosnien verloren, im Playoff-Endspiel sozusagen, in ihrem Turnierbaum. Und ich habe das Gefühl, ich kenne zwei, die zumindest in ihrem Podcast am Sonntagabend schon erzählt haben, dass Bosnien nicht so einfach könnte werden.
Wir haben es gesagt, das ist eine unangenehme Aufgabe, dort auswärts in dem Stadion, wo doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, mit einem heißblütigen Publikum. Ich weiss nicht, ob du die Videos gesehen hast heute Morgen vor Abpfiff mit der Chori und Pyro-Show, wo sie aus allen Hochhäusern rund um das Stadion ist Rauch und Feuer raufgekommen. Und ja, es war hochdramatisch gewesen mit der Italien-Führung, Gott, dann der Platzverweis, der Sport, Ausgleich, Verlängerung, dort nochmal Szenen, wo man kann diskutieren kann, wo der Schiri vielleicht nicht überall zu 100% die richtige Entscheidung getroffen hat. Also man kann zumindest darüber diskutieren und dann am Schluss das dramatische Penalty schießen.
Ja, und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, schon in der Verlängerung, die Italiener haben irgendeine Körpersprache gehabt, wo nicht danach gewirkt hat oder das ausgestrahlt hat, dass man das heute noch packt, sondern irgendwie ist es so ein bisschen eine Mischung zwischen Resignation und Ermüdung, schon habe ich irgendwie festgestellt. Also man hat das Gefühl gehabt, logischerweise haben die sich dann müssen hineinstellen, sie haben das Penalty-Schiessen gespielt mit Konter, um irgendwie ja, das versuchen über die Zeit zu bringen mit einem Mann weniger, aber ja, irgendwie so die richtige Leidenschaft und dann auch, wie die angelaufen sind, also das hat man alles bei den Bosnierer gesehen.
Also genau, habe ich es nicht gesehen, bin noch ein bisschen am Arbeiten nebendran, oder du auch, aber immer wieder mal ein bisschen auf den Bildschirm drauf geschaut und ja, es war schon ein Kampf gewesen, wenn halt auch so lange in Unterzahl bist, dass dann irgendein ein bisschen müde wirst, das hast du gesagt. Aber ja, man kann glaube schon sagen, dass Bosnien das ein Stück weit ein bisschen mehr hat wollen.
Kommen wir vielleicht zu den Bosnier. Für die natürlich grossartig, das zweite Mal an einer WM. Jetzt haben wir eine Schweizer Gruppe mit Kanada, wo, wenn ich mich nicht täusche, zweimal an der WM ist. Gefährliches Halbwissen. Bosnien ganz sicher das zweite Mal an der WM und Katar, glaube ich, auch das zweite Mal an der WM. Was ist das für eine Ausgangslage? Also aus neutraler Sicht ja eine absolute Katastrophengruppe, von dem wo man eigentlich kein Spiel schauen. Aber aus Schweizer Sicht ist es natürlich ja, erfreulich. Fragezeichen.
Ich würde schon sagen, ja. Ich würde schon sagen, die Schweiz ist ein klarer Favorit für mich in dieser Gruppe. Ich weiss nicht, ob sie am Schluss dann alle drei Matches gewinnen. Das ist ja so fast eine kleine Tradition, dass man dann in so einer Gruppenphase auch mal noch ein bisschen schwächeren Auftritt einzieht. Aber ich glaube, die Schweiz hat sehr gute Chancen, die Gruppe auf dem ersten Platz abzuschließen.
Ja, alles andere wäre eine Enttäuschung, müssen wir eigentlich sagen, ja, oder?
Ach, das darf man glaube schon sagen. Ich glaube, das letzte Match Kanada auswärts in Vancouver in einem ausverkauften Stadion, das könnte wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe werden. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, muss man eigentlich, bevor man auf Vancouver geht, schon 6 Punkte im Kopf drin haben.
Wenn du sonst so ein bisschen Gruppen anschaust, generell, also es hat viele Gruppen, die jetzt spontan auch in die Nations League Gruppe C verorten und nicht an eine Weltmeisterschaft. Eine Hammergruppe hat es aber trotzdem, die ist ja gestern in Norwegen intensives Thema noch gewesen. Frankreich, Senegal, Afrika, Cup, Sieger.
Nicht mehr,
Afrika. Nicht mehr, aktuell gerade nicht mehr. Mal schauen, wie es in Zukunft aussieht. Norwegen, wo durch die Quali marschiert ist, wie eine Granate. Und jetzt noch Irak, ist auch seit letzter Nacht fix. klar, Irak mit Abzug, aber Frankreich, Senegal, Norwegen ist also schon, das könnte ein attraktives Spiel geben.
Ja, und mit vielen, die es ein bisschen kritisch sehen, die WM-Aufstockung, ja, wenn ich mir so ein bisschen durch die Gruppe scroll, finde ich das gar nicht so schlimm. Einmal ein paar Mannschaften gesehen, wo man sonst nicht so häufig an grösseren Turnieren antrifft, und ich habe eigentlich schon ein bisschen Vorfreude auf die WM, wobei ich muss sagen, ich habe natürlich das Glück, dass ich mit dir in die USA darf und dann vielleicht auch ein bisschen angenehmere Anspielzeiten habe, um den einen oder anderen Match zu schauen, im Vergleich zu den Leuten in der Schweiz.
Ja, nicht wie, was ist ein Spiel, irgendwie morgen um 6, 7 Uhr Südkorea, Tunesien oder so, können wir dann in San Diego schauen, ganz entspannt in der gleichen Zeitzone. Lukas, Italien, wir sind beide jetzt nicht die grossen Italien-Experten, würde gleich gerne von dir eine kurze Einschätzung hören, was, an was liegt es, dass jetzt die schon wieder das nicht geschafft haben. Irgendwie ist ja da wirklich seit dem Titel 2006 zweimal in der Gruppenphase rausgefallen und nachher dreimal nicht mehr qualifiziert. Das ist also wirklich ein Fluch, wo eigentlich seit dem Weltmeistertitel auf denen lastet.
Jetzt fragst du mich etwas. Ja, so genau kann ich das Problem irgendwie auch nicht verorten. Ich glaube, es ist schon nicht mehr die gleiche Qualität um wie noch vor 15 Jahren oder ja, sogar 20, wo sie das letzte Mal Weltmeister geworden sind. Ich habe das Gefühl, Italien hat junge, talentierte Spieler, die aber teilweise auch nicht so die Chance bekommen, sich zu zeigen in der Nationalmannschaft. Werden immer wieder ältere Spieler zurückgeholt. Es ist für mich, wo jetzt nicht mega nah dran ist, auch am italienischen Fußball und der Serie A, das noch schwierig zu einschätzen.
Ja, also aber wenn man so ein bisschen das auch die Einschätzungen verfolgt, hast du in den letzten Jahren, was ja auch offensichtlich ist, wie du richtig sagst, also junge Talente schaffen es nicht so richtig den Durchbruch in der Serie A, oder? Früher, wir kennen noch Phasen, wo die Top-Teams in der Serie A fast zu einem grossen Teil von italienischen Spielern besetzt war. Und das ist jetzt auch irgendwie überhaupt nicht mehr so. Es gibt wenig, wo nachkommt. Viele müssen schon in der Jugendstufe oder dann irgendwie Serie B, wenn schon in Italien, ausweichen. Oder dann in der Schweiz hat es ja Beispiel Nyonto oder Zanetti, wo in der Super League den Weg gemacht haben. Es gibt solche, die dann in der Bundesliga jetzt ausgewichen sind oder über Brügge, Belgien, Entschuldigung. Das ist so, das sieht man ein bisschen, und ich habe auch das Gefühl, also das Trainerwesen, viele alte Helden haben relativ sehr schnell einen Trainerschein bekommen und die können auch nicht mehr so richtig anknüpfen an die grossen Zeiten von früher, wobei ein Mancini das ja auch nicht geschafft hat, als letztes, glaube an die WM-Quali gekommen. Was ein bisschen wieder ein Widerspruch ist. Aber ich glaube schon, also man hat gestern die Bank gesehen beim Penaltyschiessen, Bonucci, Buffon, Gattuso, alle am Mitfiebern an der Seitenlinie im Staff. Das sind schon Zeiten gewesen, wo man eigentlich auch als neutraler Fußballfan wieder zurückwünschen würde, oder?
Ja. Ja, vielleicht ist auch das ein bisschen das Problem, oder dass all die, wo mal erfolgreich oder Erfolg gefeiert haben mit Italien, dort irgendwie in den Staff reinrutschen, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Vettelwirtschaft, aber schon, dass man für jeden noch irgendein Jobchen findet und dass man vielleicht einmal zwei, drei Leute braucht, die vielleicht einmal einen Wandel oder irgendwie einen neuen Input reinbringen, ein bisschen Veränderungen anstoßen. Vielleicht spielt das schon ein Stückchen dort ein. Und ich habe mir jetzt noch mal die Aufstellung angeschaut von den letzten Match von Italien, und ich glaube, was man schon kann sagen, was ihnen fehlt, ist einfach auch ein Stürmer auf Top-Niveau. Der Moise Keane von Fiorentina hat das gegen Nordirland nicht so schlecht gemacht, kommt zu seiner Chance. Aber wenn du dann halt als zweiter Stürmer mit dem Retegie einen musst aufbieten, der in der Saudi-League spielt, dann, ja, ich meine, Italien hat über Jahrzehnte eigentlich immer tolle Stürmer gehabt. Mit dem Pio Esposito kommt vielleicht da wieder jemand, wo man ein bisschen Hoffnungen hat in Italien, aber irgendwie so der ganz grosse Name, den haben wir nicht mehr.
Ja. Schade für all die in der Schweiz, die dann auch mal Italien-Fan sind, wenn die Schweiz gegen Italien spielt. Das Szenario haben wir jetzt das mal nicht, wie an der letzten EM. Kommen wir doch zu der Schweiz, vielleicht mit einem Übergang. Ghana hat nach einer Niederlage gegen Österreich und Deutschland den Trainer entlassen vor der WM. Murat Yakin gestern Glück gehabt, dass sie nicht verloren haben gegen Norwegen.
Ja, auf Glück gehabt, dass er nicht vor dem Deutschland-Match 5-1 gegen Österreich verloren hat, wahrscheinlich. Auch da du gemacht hat. Ja, nein, ich glaube, das hat Murat Yakin gestern auch nochmal gesagt. Die Resultate sind ihm eigentlich mehr oder weniger egal gewesen. Es ist ihm vor allem darum gegangen, viele Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, das hat es so umgesetzt.
Ja, es ist, wir haben dann schon relativ früh, ja angekündigt, dass er wird Dreierkette spielen, ist zu hören gewesen rund um die Schweizer Nazi. Hat dann, fast noch ein bisschen weniger Wechsel in der Startelf, gemacht, als wir ursprünglich gedacht haben. Also wir haben auch noch mit, Gibril So und Vincent Sierro zeitweise gerechnet. Aber wieder mal die Dreierkette. Das letzte Mal zum Einsatz gekommen gegen Luxemburg, vor einem Jahr Testspiel. Ist ja so ein bisschen, ja, ein Erfolgsrezept war zeitweise, dann wieder weg, jetzt klare Viererkette-Strategie. Man hat aber das Gefühl gehabt, gestern gegen die Star-Stürmer Erling Haaland und Alexander Sørloth, Musa auch, wo da in, Musa heisst er, gell?
Nusa. Ja.
Nusa, sorry. Wo sehr gross gehandelt wird, Leipzig, Flügel, gegen die drei, mit der Dreierabwehr, Elvedi, Akanji und Denis Zakaria, wo wieder eine Premiere geführt hat, auf einer neuen Position als dritter Innenverteidiger. Hat das eigentlich sehr gut ausgesehen? Wir sind alle recht positiv überrascht gewesen.
Ich glaube, ja, das ist eine von der wichtigen Erkenntnisse von dem Zusammenzug. Die Schweiz kann Viererkette spielen, die Schweiz kann Dreierkette spielen, hat Spielmaterial, das man braucht für diese Positionen. Denis Zakaria speziell hat mir eigentlich sehr gut gefallen, hat immer wieder Rushes können machen, ist immer wieder auf dem rechten Flügel auftaucht. Ich kann mir vorstellen, dass es die Idee von Murat Yakin war, mit Michel Abischer auf der rechten Außenbahn, dass er dort einen zentralen Mittelfeldspieler hat, der vor allem dafür zuständig ist, abzusichern, wenn der Zakaria seine Läufe macht, der jetzt nicht zwingend muss vorne auftauchen und jeden zweiten Ball reinflanken. Ja, ich glaube, das ist eine von den Erkenntnissen, die Murat Yakin nicht gewinnen konnte. Eine andere ist sicher, dass auch eine gewisse Breite im Kader da ist. Klar haben wir es in diesen zwei Matchen gemerkt. Nachdem die vielen Wechsel gekommen sind, ist das Schweizer Spiel ein bisschen abgeflacht. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte man gegen Norwegen und Deutschland, wo viel weniger gewechselt hat, überhaupt nicht mehr dagegen heben, sondern eine gewisse Breite ist vorhanden.
Ja, 20 Wechsel in zwei Spielen. Jeweils nur der Goalie 90 Minuten durchgespielt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Rekord ist. Ich habe ihn so noch nie erlebt in zwei Spielen.
Ja, ist vorher ja auch noch gar nicht möglich gewesen, oder? Weil es die Regeln noch nicht geht, dass man so viel wechseln darf. Von dem her ist das sicher noch an einem neuen Rekord.
Du hast drei Gewinner rausgeschrieben von dem Zusammenzug jetzt, Deutschland und Norwegen. Ich würde mal sagen, der Denis Zakaria, wie du schon erwähnt hast, könnte einer von diesen drei sein.
Das ist richtig, den habe ich mir aufgeschrieben. Hat zwei Chancen bekommen. Einmal in der Innenverteidigung, einmal in der Rechtsverteidigung. Die Rechtsverteidigerposition, das war ein bisschen schwierig dort gegen Deutschland, weil die Schweiz sehr wenig Ball hat in der zweiten Halbzeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nochmal getestet wird, dann vielleicht gegen Jordanien. Aber er hat sicher seine Qualitäten können unter Beweis stellen. Und vor allem haben die zwei Matches auch gezeigt, dass der Murat Yakin unbedingt einen Platz für ihn finden will, um ihn in dieser Mannschaft einzubauen.
Sehr wertschätzend eigentlich, oder? Ja, ja. Habe ich das Gefühl.
Absolut.
Wer hast du noch auf dieser Liste?
Ich habe mir aufgeschrieben, der Fabian Rieder hat die meisten Einsatzminuten von allen Spielern bekommen. Ist auch auf unterschiedlichen Positionen zum Einsatz gekommen, gegen Deutschland im offensiven Mittelfeld, gegen Norwegen als Linksverteidiger. Auch bei ihm habe ich das Gefühl, die Murat Yakin will einen Platz für ihn finden. Haltet viel von ihm, auch durch seine Polyvalenz und der wird auf jeden Fall auch mit an die WM im Sommer. Und der dritte Name, den ich mir aufgeschrieben habe, ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, weil ich finde, er hat jetzt nicht zwei gute Matches gemacht, ist zweimal eine durchwachsene Leistung gewesen, aber der Murat Yakin hat gezeigt, dass er fast bedingungslos auf ihn setzen. Das ist für mich der Ruben Vargas, der zweimal von Anfang an hat dürfen spielen, obwohl er im Club zuletzt verletzt war, wenig gespielt hat, nur hat Yakin einiges Zeichen gesetzt, dass er mit ihm rechnet, hat ihn zweimal gebracht. Und ich glaube auch, im Ruben Vargas sieht er einen sehr wichtigen Spieler für sein Spiel.
Ich hätte zwei Abers. zu den zwei genannten. Fabian Rieder, gebe ich dir recht, wirkt so ein bisschen als einer der Lieblingsspieler von Murat Yakin, spätestens seit der EM, weil auch vielseitig einsetzbar, verschiedenste Qualitäten. Also, aber die Position gestern auf Linksverteidiger habe ich wirklich gar nicht gefunden. Also das kann er nicht, er wirkt ein bisschen hilflos, zeitweise fast. Ist auch zum Teil nicht richtig gestanden, hat seine Qualitäten gar nicht können entfalten. Mache ich jetzt gar keinen Vorwurf von Fabian Rieder persönlich, oder dass er irgendwie zu wenig Engagement gezeigt hat oder so. Das ist der Position geschuldet, der sehr ungewohnte Position für ihn. Er hat schon mal gespielt, glaube 20 Minuten in einem Spiel. Also das ist nichts. Ist völlig okay, dass man das ausprobiert hat. Wie es ja schon andere Überraschende gegeben hat, so Schienenspieler, wie man denen sagt, in der Fünferkette links und rechts ein bisschen offensiver. Aber Fabian Rieder links ist nicht, der ist im Zentrum besser aufgehoben. Und Ruben Vargas, gebe ich dir recht, ich meine, das ist schon lang klar, er ist einer von der absoluten Lieblingsspieler von Murat Yakin, eigentlich ganz klarer Stammplatz im Kader von Muri. Was aber schon ist, eben, man hat in Sevilla gesehen, dass er immer wieder ein bisschen zu kämpfen hat mit Verletzungspech, zuletzt länger ausgefallen. Ich habe gefunden, in der Quali im Herbst war er immer einer der Schwächsten gewesen, der Offensive. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, es ist nicht so der Ruben Vargas von den letzten Jahren gewesen. Nicht so ballsicher, nicht so viel Selbstvertrauen, nicht so ein bisschen die explosiven Aktionen, zum Teil auch im Defensivverhalten nicht immer glücklich. Und ich glaube, grundsätzlich kann man jetzt sagen, von Deutschland auf Norwegen ein bisschen eine Aufwärtstendenz erkennbar. Aber er muss schon jetzt schaffen, in Rhythmus kommen bei Sevilla für die WM und dann dort sein Potenzial, wie man ihn kennt und wie ihn Murat Yakin ja sehr schätzt, das abrufen, weil sonst wackelt dann sein Platz innerhalb von der Gruppenphase, habe ich das Gefühl. Weil es gibt jetzt schon ein paar, die mit den Haufen scharren, wie jetzt zum Beispiel ein Mansambi, oder, weiß auch nicht, Alvin Sanchez, könnte eine Option sein, Alessandro Vogt, wird vielleicht richtig WM auch noch zum Thema. Ich weiß nicht, ob ich da komplett falsch liege aus deiner Sicht, aber das wären so meine beiden Aber.
Nein, ich habe vom Rieder und auch vom Vargas habe ich jetzt das beides nicht zwei Supermatches gefunden, aber mehr so ein das Zeichen, das der Murat Yakin aussendet mit der Nomination von beiden, ist so ein das, was ich bewertet habe. Beim Fabian Rieder würde ich noch ergänzen, dass er selber hat sie auf dort nicht ganz so schlecht gesehen, hat gesagt, in der Mixzone hat ein bisschen Probleme gehabt und so, aber hat versucht, vor allem läuferisch viel zu machen. Und er hat selber gesagt, er fühlt sich ein bisschen wohler im Zentrum in der Offensive, aber wenn man ihn dort würde bringen, dann würde er etwas umsetzen. Und dann muss ich auch noch ergänzen, haben vielleicht ein bisschen Unrecht hier im letzten Podcast, ich bin noch von einem Kollegen darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Fabian Rieder in dieser Saison in der Bundesliga schon mit über 34 km/h unterwegs war. Also so langsam, wie ich ihn gemacht habe, ist er definitiv nicht.
Gut. Ich habe schon wieder ein Aber gehabt, ist mir jetzt gerade davor eins eingefallen, aber lassen wir das. Wenn er natürlich in der Mix und nachher sagt, er sieht seine Leistung okay bis gut, heisst übersetzt nicht gut. Hätte ich jetzt gesagt. Kommen wir doch zu den Verlierern. Ich gehe mal davon aus.
Schau mal an, mit Verlierern.
Verlierer hätte ich jetzt gesagt. Sind wir uns wahrscheinlich einig, dass der Verso Siero dort dazugehört?
Habe ich nicht einmal aufgeschrieben.
Ist vor zwei Jahren plötzlich aufgeploppt im Nazi-Kader von Murat Yakin. Hat ja dort schon immer als Captain von Toulouse, hat man sich immer gefragt, wieso, dass der nie eine Chance bekommt. Relativ alt schon gewesen bei seinem Debüt für die Schweizer Nationalmannschaft. Und man hat eigentlich immer so das Gefühl gehabt, er ist relativ nah dran, um vielleicht ein guter Joker zu sein im zentralen Mittelfeld für einen Remo Fohlen, für einen Granit Xhaka. Wo der Remo Fohlen sich dann verletzt hat im Herbst und er endlich mal eine Chance hätte können, theoretisch bekommen, hat er sich dann auch verletzt. Und ich finde, es ist schon das Zeichen, das du als Wertschätzung klar herausformuliert hast für Fabian Rieder und Denis Zakaria, kann man das Gegenteil sagen, bei Messer Sierra gar nicht oder fast nicht gespielt, gegen Deutschland sehr spät gekommen und gegen Norwegen auch nicht in der Startelf gestanden. Also ja, wirklich eine richtige Chance, um sich zu zeigen, hat er, wie er sich das wahrscheinlich gewünscht hat, hat er nicht bekommen. Also man hat das Gefühl, Adon Yashari klar höher in der Mittelfeld-Hierarchie hinter Granit und Remo.
Ja, jetzt habe ich aber ein grosses Aber. Es gibt einen zentralen Mittelfeldspieler, der noch weniger gespielt hat, der nur jetzt gegen Norwegen in der zweiten Halbzeit zum Einsatz gekommen ist. Das ist der Djibril Sow, wo bei Sevilla eine gute Saison spielt und trotzdem jetzt nur 45 Minuten an hat dürfen im ersten Match gegen Deutschland. Einer von wenigen Spielern war, der gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Und von dem her, ja, wenn ich das so interpretiere, steht er in der Rangordnung sogar noch ein ganzes kleines Stückchen hinter dem Messer Sierra.
Bist du sicher? Ich finde, der Murat Yakin hat ein widersprüchliches Verhältnis zum Djibril Sow. Also es gibt Phasen, wo er ihn dann immer von Anfang an gebracht hat. Dann ist er plötzlich aus dem nicht mehr nominiert gewesen, gefühlt ein Jahr oder vielleicht sogar länger. Dann ist er plötzlich wieder zurück gewesen. Dann ist er im letzten Herbst plötzlich in der Startelf gestanden. Jetzt, wo er eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Saison, wir haben es glaube ich im letzten Podcast schon besprochen, bei Sevilla spielt, kommt er nicht so eine richtige Chance über, wie du das richtig sagst. Also es ist gut möglich, dass der in Katar von Anfang an spielt. Gegen Katar von Anfang an spielt.
Ja, eben, du hast gesagt, es hat so schnell, wie das wieder ändert, bei Murat Yakin wieder gewisse Spiele in der Rangwohnung, ich glaube, mehrere Plätze auf den Gumpen oder runtergehen. Ja, und wenn man hinten auf die Verteidiger schaut, dann habe ich es auch ein bisschen gemacht nach der Spielzeit. Das ist für mich der Luka Kacke, es ist der mit der wenigsten Spielzeit gewesen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich finde, rein von den Anlagen, die er hat und auch von dem, was er zeigt, die Saison, wenn er fit ist bei Stuttgart, hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, ist er eigentlich von den jungen Spielern für mich der mit dem grössten Potenzial. Ist jetzt doch aber deutlich weniger zum Einsatz gekommen als der Ore Lamenda und sogar auch weniger als der Eray Tschömert, der sein Nazi-Comeback gegeben hat. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
Bin ich bei dir. Ja. Dort hat man das Gefühl, hat der Fokus mehr auf den Aurel Amenda gesetzt, um ihm eine Chance zu geben und ihn zu testen, wie er funktioniert, auch gegen gute Gegner oder zum Beispiel sogar als Abwehrchef in der zweiten Halbzeit gegen Norwegen.
Und der dritte Name, den ich mir noch ausgeschrieben habe, ist der Joel Monteiro. Mag jetzt auch ein bisschen überraschen, weil er macht das Goal gegen Deutschland, aber ich habe jetzt zweimal von ihm gefunden, ist es nicht über jeden Zweifel erhabenen Auftritt gesehen. Murat Yakin hat zwar nach dem Match gesagt, jetzt gegen Norwegen, dass er zufrieden war und das hat können testen, weil er suche eine Backup-Lösung für den Brel. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass das die perfekte Lösung ist, falls der Brel mal sollte ausfallen. Und er hat auch gar nicht so viel gespielt. Er hat, glaube ich, um die 50 Minuten ein bisschen mehr gespielt. Also, ja, wenn man ihn jetzt wirklich testen wollte, ob er das kann, die Position im Sturmzentrum ausfüllen, hat man ihm vielleicht auch ein bisschen mehr Spielzeit geben können.
Ich gebe dir recht, ich habe aber auch dort das Gefühl, der Eindruck ist wahrscheinlich nicht nur negativ.
Nein.
Also er hat gewisse Ansätze gezeigt, wo man den Murat Yakin kann nachvollziehen, dass er auf die Idee gekommen ist, den Brel Embolo oder ihn als Brel Embolo-Ersatz gesehen. Finde dort aber grundsätzlich spannend, oder Andi Zekiri ist dort noch ein möglicher Backup. Schon lange kein Goal geschossen. Cedric Itten, wo ich finde, auf dem Nazi-Niveau sich vor allem gegen, ich sage jetzt mal, gleiche oder schwächere Gegner hat schon behaupten können, auch schon Goal schiessen. In der zweiten Bundesliga trifft er regelmäßig bei Düsseldorf. Wahrscheinlich ist er fast höher in der Rangliste, wenn er fit ist. Und ja, spannend ist wirklich zu sehen, oder aus Schweizer Perspektive, Alessandro Vogt, wo sicher ein Thema wird sein, wenn er weiter so Goal schiesst, wenn er fit ist, dass er vielleicht könnte an der WM sein erstes Schweizer Nationalmannschaftsspiel machen. Dort ist aber die Frage, es gibt bei den Nazis immer eine grössere Skepsis, wie hoch das Niveau von dieser Super League ist im Vergleich zu dem von der Schweizer Nationalmannschaft. Und ich habe schon das Gefühl, der Alvin Sanchez hat das Gefühl nochmal bestätigt, jetzt in diesen zwei Spielen, weil man gesehen hat, dass eigentlich der aktuell beste Spieler von der Liga doch deutlich Mühe gehabt hat auf dem Niveau gegen Deutschland und Norwegen.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Das haben wir bei Malvin Sanchez gesehen, dass ihm noch ein bisschen die internationale Erfahrung fehlt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt unabhängig, wie man die Super League einordnet, da gibt es den Joel Monteiro, der, glaube ich, 5 Goal geschossen hat. Und dann gibt es den Alessandro Vogt, der, glaube ich, bei 14 ist, wenn es mir richtig ist. Und wenn dann Dom ist, ist einer von denen zwei als Stürmer mitnehmen. Wäre jetzt die Anzahl von Saison-Goal schon nur ein Parameter, wo man dann noch entscheiden kann, finde ich.
Ausser man ist deutscher Bundestrainer.
Spielt ja auch, aber man beklagt sich dann einfach, dass er sonst nicht einen guten Match gemacht hat bis aufs Goal. So wie beim Dennis Undav.
Das grosse Thema in Deutschland, Dennis Undav und Julian Nagelsmann. Was gibt es noch zu den Schweizer sonst zu sagen? Was hast du für Erkenntnis dir noch notiert?
Ja, die, die ich schon gesagt habe, die Breite im Kader, wo vorhanden ist, ja. Das System, dass man das flexibel kann wechseln kann, dass das funktioniert. Und gerade aus dem Deutschland-Match gestern jetzt ein bisschen weniger die Effizienz, die man da angelegt hat und die wenigen Chancen, die man hatte, die eiskalt genutzt hat.
Ja, grosse Erkenntnis ist auch, dass man in Norwegen offensichtlich gewisse Probleme hat mit der Rasenpflege.
Richtig, ja. Und zwar so grosse Probleme, dass der norwegische Verband gestern nach dem Match sogar noch eine Medienmitteilung rauslassen musste, wieso der Rasen so schlecht zu Weg ist. Im Herbst, wo Norwegen in der WM-Quali war, unter anderem ja, gegen Italien gespielt hat, haben sie dort innen dürfen 12-mal trainieren und das Risiko haben wir bewusst in Kauf genommen, dass dann der Rasen im Frühling ein bisschen schlechter zu Weg ist durch den harten norwegischen Winter. Und das ist jetzt das Ergebnis gewesen, das wir gestern oben gesehen haben.
Ja, also der Rasen war wirklich eine absolute Katastrophe gewesen, dem Ullevaal-Stadion. Der Erling Haaland selber hat sich schon via Snapchat, glaub vor dem Spiel, darüber lustig gemacht. Hat sich dann, wie du geschrieben hast, jetzt auch bei diversen Schweizer Spielern entschuldigt. Hat auch seinen ehemaligen Teamkollegen und immer noch guten Freund Manuel Akanji vorgewarnt, dass das also gar nichts ist. Und ich bin dann in der Halbzeit angesprochen worden von einem norwegischen TV-Sender, ob ich Zeit hätte für ein Interview, wo, also die sind extrem kritisch gewesen, dass es eine Schande ist für ihr Land. Und ich bin dann auch gefragt worden, ob jetzt das nachhaltige Image-Schäden könnte haben für Norwegen aus der Sicht vom Schweizer Volk.
Was hast du gesagt?
Ja, nein. Nein, also...
Wer regelmäßig Super League schaut, der ist jetzt auch nicht komplett entsetzt, wenn er einmal so etwas sieht.
Ja, also wir haben, glaube ich, auch schon im letzten Grund oder in Genf nicht die allerbesten Plätze präsentiert auf internationalem Niveau. Ich glaube, so etwas kann einfach passieren. Ich habe es mehr erstaunlich gefunden. Oder es ist eine Länderspielpause, wo wirklich sich eigentlich niemand verletzen darf. Wo es ja auch nicht um wirklich viel geht und dann so einen Rasen zu präsentieren, ist halt einfach ein zusätzliches Risiko. Der Manuel Kanci hat auch gesagt, oder? Also das Verletzungsrisiko ist auf so einer Unterfläche natürlich grösser, als wenn es ein Rasenteppich ist, wie er sich in Italien und England gewöhnt ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch kein schönes Spiel. Also man hat zum Teil schon auch gesehen, gewisse Steilpässe, die auf den Dalen Doi oder auf den Brelembolo oder auf den Erling Haaland gespielt worden sind, die sind dann irgendwo im Sumpf von Oslo hängen geblieben.
Und es tönt jetzt so ein bisschen, als würden wir ein bisschen darüber motzen, dass das nicht gerade ein Wembley-Rasen war, aber also es war wirklich auch im Vergleich zum Schweizer Verhältnis schon sehr, sehr schlecht zu Weg gewesen. Und wenn man jetzt auf die Blickseite geht heute Morgen und die Geschichte zum Rasen nochmal anschaut, der hat super Bilder drin vom Toto Mati und da sieht man also schon, das ist eigentlich eine Dreckschlacht gewesen. Das habe ich wirklich noch selten gesehen.
Ja, es hat mich zum Teil fast ein bisschen erinnert an an den Rasen in Stuttgart im Trainingsstadion von der Euro, wo eigentlich der Rasen gar nicht existiert hat, zeitlich.
Mit diesen schönen Bahnen, gelb-grünen Bahnen, die man sieht von oben.
Ja. Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber zum Glück hat sich niemand verletzt und Norweger werden schadlos aus dem Rasengate rausgehen. Ich weiss nicht, gibt es sonst noch ein Thema, das wir besprechen
müssen?
Ist es gemein, dass ich es irgendwie gut finde, dass Dänen sich nicht qualifiziert haben?
Wieso eigentlich? Was hast du gegen die, was hast du gegen die Dame?
Ich habe gefunden, und ich, oder die skandinavischen Länder, ich finde sie wirklich Top-Länder, ganz viel, zum Teil auch, sehe ich Ähnlichkeiten zu der Schweiz, auch in Norwegen, Gastfreundschaft da und wie nett das auch die Journalisten und die Leute im Stadion und im Hotel und so überall sind, ist wirklich, finde ich, sehr, sehr, sehr positiv. Und in Dänemark habe ich das einfach nicht so erlebt. Die zweimal in Kopenhagen und wo auch Dänemark dann in der Nations League in St. Gallen zu Gast war, die skandinavische Freundlichkeit, die man kann erwarten kann, habe ich weder auf dem Platz noch bei den Journalisten noch sonst irgendwie wahrgenommen. Darum habe ich das irgendwie gefunden. Ja.
Ich habe sehr gerne Kopenhagen, muss ich leider zugeben.
Okay. Ja, vielleicht haben wir jetzt auch ein, zwei dänische Zuhörerinnen oder Zuhörer verloren. Jetzt geht es weiter mit Super League am Wochenende. Vielleicht dein Take noch. Es gibt ein grosses Spiel, das richtungsweisend könnte sein für Europa. FC Basel gegen IB.
Ist schon ein grösseres Spiel gewesen, muss man sagen.
Ist schon ein grösseres Spiel gewesen, aber wenn der FCB würde gewinnen, könnte IB wahrscheinlich
ist das
ja, die Hoffnungen für Europa begraben, oder?
Ja, also ich würde schon fast sagen, IB muss den Match gewinnen, wenn man noch nach Europa will, auf den vierten oder vielleicht sogar den dritten Platz führen. Und auf Basel-Seite muss der Stefan Lichtsteiner zeigen, was er jetzt gemacht hat, jetzt, wo er mal zwei Wochen Zeit gehabt hat, um mit seiner Mannschaft zu arbeiten. Ein Testspiel haben wir auch schon besprochen, ein neues System ausprobiert, neue Spiele ausprobiert. Und also jetzt ist schon Zeit so langsam vorbei für ihn.
Gut, sind wir gespannt. Wir nehmen die nächste Folge am nächsten Dienstag auf, weil am Montag sind ja noch diverse Spiele in der Super League aufgrund von der Ostern. Das heisst, wir kommen am Dienstag Nachmittag irgendwann wieder mit Florian Ratz, der uns dann alles über die Award-Zeremonie vom Swiss Podcast Award erzählen kann, wo er den Preis mit heimgenommen hat. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt die Ferien mitgenommen hat oder wo der überhaupt ist. Ich habe den auf jeden Fall noch nicht gesehen. Lukas, danke vielmals fürs Einspringen. Einmal mehr. Ja. Und während wir aufgenommen haben, haben wir eine Notification bekommen, dass unser Flug verspätet ist. Also wir haben nachher
noch Zeit,
um einen Kaffee zu trinken. Danke euch, gute Woche. Bis später. Dir. Yes. Tschüss zusammen.